es gibt ja keine Denkverbote, es gibt auch jede Menge Spielraum für Kritik an der israelischen Politik. Aber damit wird ja in keiner Weise die Existenz des Staates in Frage gestellt. Und das ist eben die Besonderheit.
Wenn wir weiterhin so mit unserem Planeten, mit unseren Ressourcen umgehen, dann wird der verbraucht sein, bevor alternative Planeten oder alternative Refugien im Weltraum funktionieren werden.
Man darf davon ausgehen, dass Privatschulen nicht den erwünschten Bildungsschub für die sogenannte Bildungsrepublik Deutschland bringen werden. Und deswegen müssen wir mehr in das staatliche Regelschulsystem investieren. Es braucht mehr Geld und bessere Strukturen.
Blätter Podcast. Der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Blätter Podcast. Mein Name ist Karin Gothe und heute hört ihr hier drei Interviews zum Blätterheft vom April. Bernd Ladwig von der Freien Universität in Berlin spricht über den Umgang mit Antisemitismus. Die Journalistin Jennifer Stange berichtet über die Wirtschaftsinteressen und Privatisierung im Weltall. Tim Engartner von der Universität Köln spricht über die Misere an den staatlichen deutschen Schulen und warum Privatschulen auch keine Lösung sind. Aber bevor es mit den Interviews losgeht, wollen wir euch noch gerne unsere persönlichen Lesetipps für das Aprilheft vorstellen. Ich freue mich deswegen sehr, dass jetzt hier zwei Blätterredakteure mit mir im Studio sitzen. Eine Redakteurin, ein Redakteur. Herzlich willkommen Tessa Penzel und herzlich willkommen Steffen Vogel.
Hallo Karin, freut mich.
Hallo, grüß dich.
Tessa, du bist das erste Mal dabei beim Podcast. Das ist eine besondere Ehre heute.
Ich werde brutal ehrlich sein, ich habe mich fast 2 Jahre gedrückt. Aber jetzt bin ich hier und habe auch einen Text im Gepäck. Genau, ich möchte den Text von Simone Schlindwein empfehlen. Sie schreibt nämlich 30 Jahre nach dem Völkermord an den Tutsi in Ruanda über die Aktualität dieser grausamen Verbrechen und deren Aufarbeitung. Damals wurden innerhalb von wenigen Monaten über 800.000 Menschen brutal ermordet und die Weltgemeinschaft hat das zuerst einfach ignoriert und dann mehr oder weniger tatenlos zugeguckt. Und noch immer wird Ruanda bei der Aufarbeitung dieser Verbrechen im Stich gelassen. Simone Schlindwein schreibt vor allem über die Rolle Frankreichs und Deutschlands und erklärt außerdem, wie die aktuellen Kämpfe im Osten Kongos mit der Geschichte des Völkermordes in Ruanda zusammenhängen. Also es steckt sehr, sehr viel drin in diesen 8 Seiten. Und auch wenn es ein historisches Thema ist, hat es eine aktuelle globale Dimension. Und gerade die macht den Text so lohnenswert. Denn nicht nur gibt es ja derzeit im Ukraine- und Gaza-Krieg Genozidvorwürfe, auch regt der Text dazu an zu fragen, was hat die internationale Gemeinschaft eigentlich aus den Kriegen und Krisen der letzten Jahrzehnte gelernt. Und das gilt gerade auch wieder mit Blick auf die Region. Ich habe die Kämpfe im Kongo ja erwähnt. Da könnte nämlich ein neuer Völkermord an den Tutsi drohen. Davor warnte die UN-Sonderbeauftragte zur Genozidprävention schon Ende 2022. Da sagte sie nämlich, die aktuelle Gewalt gegen Tutsi im Kongo sei ein Warnsignal dafür, dass sich erneut, Zitat, Hass und Gewalt im großen Stil in einem Völkermord entladen könnten. Damit es eben nicht so weit kommt, ist der Blick zurück so wichtig. Deshalb meine Leseempfehlung, die Aktualität des Grauens, 30 Jahre Völkermord in Ruanda von Simone Schlindwein.
Ja, ist wirklich ein extrem eindrucksvoller Text. Mein Text ist vielleicht weniger dramatisch. Ich habe mir nämlich ausgesucht, Modis neues Indien, von der weltgrößten Demokratie zum Hindureich, von Ramachandra Guha. Guha ist ein Historiker und Gandhi-Biograf. Und was mir in dem Text erstmal persönlich sehr gut gefallen hat, war, dass er auch jemanden wie mir, der nie in Indien war, begreiflich machen kann, wie extrem vielfältig dieses Land ist, in sprachlicher Hinsicht, in religiöser Hinsicht, in politischer Hinsicht, in kultureller Hinsicht. Guha sagt, Indien ist zwar ein Bundesstaat, ähnlich wie die USA, ist aber von seiner inneren Vielfalt eher vergleichbar mit der Europäischen Union. Aber genau diese Vielfalt ist jetzt immer mehr bedroht, gerade wenn, wie alle erwarten, im Mai der jetzige Premierminister Narendra Modi wiedergewählt werden sollte. Modi ist ein Hindu-Nationalist und hat sich auf die Fahne geschrieben, Indien zu einem Staat für die Hindu-Mehrheit zu machen. Das geht stark auf Kosten der religiösen Minderheiten, vor allem der Muslime, die immerhin 200 Millionen Menschen ausmachen. Indien ist natürlich einfach sehr groß, der bevölkerungsreichste Staat der Erde mittlerweile. Aber diese dann doch sehr großen Minderheiten werden zunehmend in ihren Rechten beschnitten und regelrecht unterdrückt. Das ist etwas, was im Westen gerade sehr gerne ignoriert wird, das schreibt Guha auch, weil Modi nämlich sowohl für die USA als auch für die Europäische Union ein wertvoller Verbündeter gegen China, aber auch möglicherweise gegen Russland sein könnte. Und man dann oftmals nicht so ganz genau hinschaut, was im Inneren des Landes gerade so passiert. Und davor warnt Gua sehr eindringlich. Und er hält diesem hindu-nationalistischen Kurs ein Credo entgegen, das auch für uns sehr aktuell ist, nämlich, dass gerade die Vielfalt Indiens eigentlich seine Stärke ist und dass es die indische Demokratie immer davon gelebt hat, dass die Premierministerin und Premierminister darauf geachtet haben, Indien als Land aller seiner Bürgerinnen und Bürger auszugestalten und nicht als Land einer mehrheitlichen Gruppe. In dem Sinne meine Leseempfehlung, Ramachandra Guha, Modis neues Indien vom der weltgrößten Demokratie zum Hindureich.
Danke, Steffen. Jetzt bleibe ich noch übrig. Ja, meine Leseempfehlung ist der Text des Menschenrechtsanwalts Wolfgang Kalek. Der ist jetzt auch nicht besonders lang und auch sehr knackig. Und er schreibt, lasst Julian Assange frei. Also er vertritt als Anwalt auch den Whistleblower Edward Snowden. Und Julian Assange, der sitzt ja schon seit 5 Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis in London zusammen mit Schwerverbrechern und Terroristen. Und heute, wo wir den Podcast aufnehmen, ganz aktuell, hat das Hohe Gericht in London entschieden, dass er gegen seine drohende Auslieferung in die USA in Berufung gehen kann. Das ist ein sehr wichtiges Signal und auch im Sinne vom Text von Wolfgang Kalek, denn Assange drohen in den USA, glaube ich, umgerechnet 175 Jahre Freiheitsstrafe. Das ist ja, als ob man lebendig begraben wäre. Also er wird wegen Spionage und schwerwiegendem Geheimnisverrat angeklagt, aber Kalek sagt auch, eigentlich hat er doch nur journalistische Arbeit gemacht. Das darf man nicht vergessen. Also natürlich wurden da Geheimnisse verraten, aber ohne Assange hätten wir nie erfahren von den schwerwiegenden Menschenrechtsverbrechen, die die amerikanischen Streitkräfte in Irak und Afghanistan begangen haben. Und wer, wenn nicht Journalisten, sollte denn darüber berichten? Und ohne solche Leute wie Assange könnten auch Rechercheredaktionen wie Korrektiv, SZ oder Spiegel einpacken. Das darf man nicht vergessen, dass bei diesem Urteil eben mehr auf dem Spiel steht als nur die Verurteilung von einem einzigen Menschen, der da etwas veröffentlicht hat. Es geht eigentlich um die Pressefreiheit insgesamt. Und das Urteil heute ist ein gutes Zeichen, weil Rechtswege eingeschlagen werden. Und Kalek warnt eben in seinem Artikel auch, dass man aufpassen muss, dass die USA und Großbritannien sich auf ihre rechtsstaatlichen Prinzipien besinnen und die nicht aufgeben, nur um sich zu rächen an jemanden, der diese Dokumente veröffentlicht hat. Also eigentlich ein ganz guter Tag in dem Sinne. Deswegen auch ein guter Text. Ja, dann kommen wir jetzt gleich zu den Interviews. Und wir drei sprechen uns nochmal nach den Interviews. Und vielleicht habt ihr ja schon ein paar Informationen darüber, was uns im folgenden Heft dann erwartet.
Gerne, bis gleich.
Bis gleich.
Der Nahostkonflikt hat hier viele Diskussionen hervorgerufen, aber auch eine neue Welle von Antisemitismus. Seit dem 7. Oktober, also dem brutalen Anschlag der Hamas und dem darauffolgenden Gazakrieg, hat sich die Zahl der antisemitischen Straftaten vervierfacht. Im Februar wurde ein Student der Freien Universität in Berlin brutal zusammengeschlagen, weil er Jude ist. Bernd Ladwig ist Professor für Politikwissenschaften an dieser Uni, an der FU, und ist jetzt zu Gast in der Blätterredaktion. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Du hast dich für deine Uni, die FU, geschämt nach diesem Vorfall. Das hast du in deinem Artikel so geschrieben. Warum?
Weil nach diesem körperlichen Angriff auf diesen jüdischen Studierenden, der ja nicht nur Studierender ist, sondern auch Aktivist gegen israelbezogenen Antisemitismus, zunächst eine wachsweiche, völlig unspezifische Beileidsbekundung des Präsidiums kam. Das heißt, es wurde weder der Antisemitismus als wahrscheinliches Motiv angesprochen, noch die Tatsache, dass das Angriffsopfer Jude ist und gleichzeitig eben sich gegen Antisemitismus an der FU engagiert. Obwohl man, das war jedenfalls unser Eindruck zu dem Zeitpunkt, das durchaus wissen konnte. Es kam dann später, das war aber erst, nachdem ein regelrechter Shitstorm auf das Präsidium niedergegangen war, eine bessere, konkretere Erklärung, in der das erwähnt wurde, aber die erste Erklärung war eben wahnsinnig allgemein. Wir sind gegen jede Gewalt und so weiter in diesem Sinne. Und das kontrastierte eigentümlich zu der Art, wie man jetzt zum Beispiel in Fällen von, sagen wir, Vergewaltigung oder antimuslimischem Rassismus oder so wahrscheinlich doch kommuniziert hätte. Da hätte man nämlich Ross und Reiter genannt und gesagt, also das war jetzt ein sexistischer Angriff, das war Gewalt nicht gegen irgendwen, sondern zum Beispiel gegen Muslime. Und das war in dem Fall anders. Und das hat mich geärgert und auch bestürzt. Und nicht nur mich, ja, also ich habe da auch wahrgenommen, dass viele Kolleginnen und Kollegen das auch in den Medien, in den sozialen Medien ähnlich gesehen haben.
Wieso hat denn die Uni da nicht klarer Stellung bezogen?
Ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass man gerade in diesem Fall meint, man müsste so vage wie möglich kommunizieren, weil man natürlich in einem polarisierten Umfeld agiert, ja. Also die FU ist eine international zusammengesetzte Universität. Sie legt auch großen Wert auf ihre Internationalität als Teil ihres Markenkerns. Und dann holt man sich eben viele Stimmen auch aus dem sogenannten globalen Süden ins Haus. Und da wird natürlich der Israel-Palästina-Konflikt zum Teil anders bewertet und wahrgenommen, als das in der deutschen Erinnerungskultur vorgesehen ist. Und in dieser Situation, glaube ich, gibt es viele, auch an der FU, im Präsidium, in der Pressestelle, wo auch immer, die denken, je weniger konkret wir da werden, umso weniger angreifbar sind wir. Das ist natürlich in dem Fall ein Trugschluss. Das heißt, man macht sich durchaus angreifbar. Aber vor allem haben dann eben die Opfer der Angriffe oft das Gefühl, dass man die Empathie vermissen lässt für ihre spezielle Notlage, für die Bedrohungssituation, der sich speziell als jüdisch identifizierte Studierende seit dem 7. Oktober ausgesetzt sehen.
Gibt es da eine Schieflage? Also weil die pro-palästinensischen Aktivisten werden ja durchaus gehört und bekommen ja auch Raum.
Na, sie nehmen ihn sich. Also zum Beispiel gab es ja viel Aufwallung auch in den sozialen Medien schon nach einer Hörsaalbesetzung. Das waren pro-palästinensische Aktivisten. Da hat die FU dann reagiert mit einem Polizeieinsatz oder Räumung, wenn auch etwas verspätet, aber sie hat das gemacht. Das heißt, diese Aktivisten sind sehr lautstark und sie nehmen sich die Räume auch. In dem Fall war das ja keine genehmigte Raumnutzung, sondern eine Raumbesetzung. Sodass man schon den Eindruck hat, die jüdischen Stimmen sind dann vergleichsweise leise, weil die Gruppen eben kleiner sind, weniger lautstark sind, weniger präsent sind. Das betrifft nicht nur die Uni, das betrifft auch das allgemeine Bild, das es ja in den westlichen Städten gegeben hat. Also es gab Hunderttausende oder hier an der Sonnenallee in Berlin einige Tausend, die für die Palästinenser protestiert haben, aber sehr viel weniger, die für die jüdische Seite auf die Straße gegangen sind.
Also wenn man jetzt an die Geschichte der FU denkt, ist das nicht schon fast Tradition, dass linke Gruppen an der Uni sich mit den Palästinensern, mit ihrem Kampf solidarisieren?
Ja, aber die Tradition der 68er ist gerade in dieser Frage hoch ambivalent. Weil eben auch gerade 68 ein Bruch innerhalb der deutschen Linken, wenn man so sagen will, stattgefunden hat zwischen denen, die, wie das traditionell der Fall war, eher pro-israelisch eingestellt war und denen, die meinten, im Sinne eines antiimperialistischen globalen Kampfes sich auf die Seite der Palästinenser zu schlagen. Das heißt, der Antisemitismus von links hat eben auch mit 68, prominente Figur war damals zum Beispiel der Kommunade Kunzelmann, einen Anfang genommen. Und dieser Riss in dieser Frage, wie hält man es mit den Palästinensern und den Israelis, der durchzieht auch heute noch die, sagen wir mal, linken Studierenden an der FU. Das heißt, es gibt aus verschiedenen Quellen kommend sehr stark anti-israelische Kräfte. Es gibt auch pro-israelische. Und die stehen sich ganz unversöhnlich gegenüber, sodass also hier das Erbe von 68 sozusagen in seiner ganzen Ambivalenz sichtbar wird, ja. Und eben nicht zur Einigkeit führt, sondern ein Bild im Grunde genommen der gegenseitigen Verständigungslosigkeit abgibt.
Dabei ist es ja eigentlich sehr wichtig, in diesem Thema auch zu diskutieren. Wir haben das ja auch in den Blättern, in verschiedenen Artikeln gehabt, dass Miron Mendel, der Leiter des Anne-Frank-Zentrums, gesagt hat, wir müssen mehr darüber diskutieren, wir müssen es auch aushalten, dass es unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Und also Jürgen Trittin hat in der aktuellen Ausgabe auch dazu geschrieben, man muss das aushalten, wenn jemand sagt, Israel begeht einen Genozid, auch wenn man denkt, dass das falsch ist. Und auch wenn der internationale Gerichtshof das noch nicht entschieden hat. Machen die Deutschen sich das nicht vielleicht manchmal etwas zu einfach, wenn sie auf die deutsche Geschichte, auf den Holocaust verweisen? Angela Merkel hat ja damals gesagt vor der Knesset, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Aber international wird Deutschland dafür ja auch sehr kritisiert.
Also ich verteidige grundsätzlich diese sogenannte deutsche Erinnerungskultur. Also ich wehre mich dagegen, dass man das jetzt provinzialisieren will und sagen will, das ist eine deutsche Marotte, das ordnen wir ein in eine Kontinuität, sei es postkolonialer Gewalt oder irgendeine andere Art von Gewalt, in der dann die Spezifik der Shoah untergeht. Das halte ich für falsch, aber es ist richtig, dass an diesen Fällen nochmal deutlich wird, dass eben das, was in Deutschland vielleicht zumindest Elitenkonsens ist, sich international nicht von selbst versteht. Man muss jetzt sofort hinzufügen, und das hat Miron Mendel ja auch aufgezeigt, dass selbst in der sozusagen ethnisch deutschen Bevölkerung, jetzt in aller Vorsicht gesagt, Äußerungen wie die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson keineswegs allgemein geteilt werden. Das heißt, es ist ein Elitenkonsens, der sich nach und nach herausgebildet hat und der natürlich in dem Maße, in dem die Gesellschaft multikultureller wird, auch immer mehr herausgefordert wird, weil Menschen Teil dieser Gesellschaft werden, deren Hintergrundverständnis, deren Biografien, deren politische Prioritäten andere sind. Die also zum Beispiel auch mit der Konfliktregion Nahost ganz andere Parteinamen verbinden, ganz andere familiäre Bindungen. Ja, manche wurden sozialisiert in Ländern, deren Bildungs- und Mediensysteme stark antisemitisch und anti-israelisch sind. Das macht sich natürlich bemerkbar, wenn diese Gesellschaft und auch die Universitäten internationaler werden.
Naja, also dieser internationale Blick, dazu gehört ja auch immer häufiger der Vorwurf, es gebe hier Denkverbote. Da werden Veranstaltungen abgesagt, Preise aberkannt.
Also ich glaube, da herrscht insgesamt ein Zerrbild der deutschen Verhältnisse vor. Es gibt ja keine Denkverbote, es gibt auch jede Menge Spielraum für Kritik an der israelischen Politik, Regierung und so weiter und so fort. Und das wird auch jeden Tag geäußert. Das ist in der Wissenschaft nicht anders. Die Frage ist jetzt, gibt es Leute, die trotzdem das Gefühl haben, dass sie zum Beispiel sich in Schwierigkeiten bringen, wenn sie in einer besonders scharfen Weise Israel-Kritik äußern. Also beispielsweise habe ich einen Mitarbeiter, der ist syrischer Herkunft. Und der hat mir gesagt, also er ist vorsichtig, wie er sich zu dem Konflikt äußert. Und ich glaube, da muss man zumindest ernst nehmen, dass es gar nicht mal unbedingt um strafrechtliche Sanktionen, um drohende Entlassung oder solche Dinge geht, die ja so gut wie nie vorkommen. Sondern dass es auch sowas gibt wie ein allgemeines Meinungsklima, in dem man eben schon ein dickes Fell braucht, wenn man sich zu bestimmten Themen äußert, weil man dann sehr, sehr schnell verdächtigt wird und so. Das muss man sicherlich ernst nehmen. Aber das bedeutet eben umgekehrt auch, dass es, und jetzt gebrauche ich den Ausdruck gern noch einmal, beschämend ist zu erfahren, dass Menschen, weil sie jüdisch sind, sich deswegen eher verstecken und dass sie zum Beispiel diese Seite eher unsichtbar machen, aus Angst, dass sie sonst angefeindet werden. Das scheint mir in der momentanen Situation sozusagen ein Hauptproblem zu sein. Und das muss die Universitäten beschäftigen.
Was hat dich denn dazu bewogen, jetzt hier auch Stellung zu nehmen?
Naja, ich bin eben nicht einfach nur Wissenschaftler, ich bin deutscher Wissenschaftler. Ich bin jemand, der eine linke politische Sozialisation durchlaufen hat, in der eben bestimmte Dinge, also zum Beispiel die Beteiligung deutscher linker Terroristen an der Selektion jüdischer Geiseln bei Flugzeugentführungen und so weiter, sehr heftig und notwendigerweise diskutiert worden sind seit den 70er Jahren. Das hat mich geprägt. Ich bin also in dieser Frage offensichtlich befangen und ich will diese Befangenheit auch nicht verstecken. Und in dem Sinn habe ich eben das Gefühl auch, man muss den deutschen Kontext und dessen Besonderheiten, die etwas mit der nationalsozialistischen Geschichte zu tun haben, immer mitbedenken, wenn man in Deutschland über diese Dinge redet und wenn in Deutschland solche Dinge vorfallen. Also es tut mir in der Seele weh zu sehen, dass diejenigen Einrichtungen, zum Beispiel auch in Berlin, die am meisten Polizeischutz nötig haben, jüdische Einrichtungen sind. Dass es keine als jüdisch erkennbare Schule gibt, vor der nicht Polizisten stehen ständig. Ja, dass es keine Synagoge gibt, vor der nicht Polizisten stehen. Und das auf dem Hintergrund der Geschichte dieses Landes. Das ist eine der Erfahrungen, die natürlich aufbricht dann, wenn auch da, wo ich tätig bin, an der Universität dann eben sich Antisemitismus äußert.
Aber darüber, was Antisemitismus eigentlich ist, darüber wird ja auch dauernd gestritten.
Naja, die Definitionen zu Antisemitismus, die zurzeit im Umlauf sind, sind alle stark politisiert. Ja, also an der Frage, bin ich für die Definition der International Holocaust Remembrance Alliance, kompliziertes Wort, oder bin ich für die Jerusalem Declaration, daran entzünden sich sofort die politischen Parteiungen, ja. Und das gilt für andere Definitionsversuche auch. Also das heißt nicht, dass aus meiner Sicht es gar keine Möglichkeit gibt, das zu definieren. Aber man müsste es relativ allgemein zunächst mal definieren und dann in konkreten Fällen aufzeigen, warum es antisemitisch ist. Warum es zum Beispiel zweierlei ist, ob man im Falle Israels eine Regierung für ihre Politik kritisiert oder ob man die Existenz eines Staates infrage stellt. Oder ob man sagt, nur weil jemand Jude ist, ist er deswegen automatisch in Mithaftung für alles, was die israelische Regierung tut. Das würde ich sagen, ist klarerweise antisemitisch. auch wenn dann der Umweg eben über die Israel-Kritik gegangen wird. Aber richtig ist, erstens, Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut und zweitens, innerhalb der Wissenschaft hat natürlich die Freiheit auch der Infragestellung scheinbarer Selbstverständlichkeit nochmal einen ganz anderen Wert, weil wir ja auf methodische Art und Weise herausfinden wollen, was ist wahr oder was ist möglichst gut begründet. Das heißt, ich würde da durchaus die Grenzen weit stecken. Und wenn jetzt Jürgen Trittin zum Beispiel mit Blick auf die letzte Berlinale sagt, dass man da mit Verwaltungsakten und Ähnlichem nicht weit kommt und da schon gar nicht die tatsächlich vorhandenen, international vorhandenen Einstellungen auf diese Weise zum Schweigen bringen kann, da hat er damit natürlich erstmal recht. Ja, also die Berlinale will international sein und dann kommen eben internationale Akteure auf die Bühne, die diese andere eher israelfeindliche oder israelkritische Sichtweise dann auch vortragen.
Trotzdem bleibt es eben schwierig, genau zu unterscheiden, was ist Israelkritik, wie du es gerade gesagt hast, oder was ist die Kritik an der Regierung Israels.
Und ja, aber die Unterscheidung ist gar nicht so schwer, weil man ja sofort fragen kann, würde man, wenn die Regierung Saudi-Arabiens, die Regierung Chinas, die Regierung Russlands irgendetwas macht, das dann sozusagen einem Russentum, einem Chinesentum oder so etwas aufs Schuldkonto schreiben? Oder würde man sagen, gut, die Regierung ist kritikwürdig, vielleicht ist die Regimeform kritikwürdig, vielleicht ist etwas mit der politischen Kultur nicht in Ordnung. All das kann man ja mit Blick auf Israel diskutieren. Die Regierung ist mit Sicherheit kritikwürdig, die Besatzungspolitik ist völkerrechtswidrig. Das wird auch in Deutschland gesagt. Aber damit wird ja in keiner Weise die Existenz des Staates in Frage gestellt. Und das ist eben die Besonderheit. Es gibt Israel-Kritik, aber es gibt keine China-Kritik, keine Iran-Kritik. Obwohl die Regierungen ja in gewisser Weise viel mehr noch Kritik verdienen als die israelische.
Aber weiß man ja, dass in Israel eigentlich die härtesten Kritiker der Regierung sitzen und auch auf die Straße gegangen sind, monatelang. Also wenn man das ganz ignoriert, das erfordert schon viel Ausblenden, glaube ich, auch von der Differenziertheit. Du hast gerade noch mal die Wissenschaft angesprochen, du bist ja deine Zunft.
Ja, ja.
Wenn man jetzt an den Nationalsozialismus zurückdenkt, da war ja die Wissenschaft tief verstrickt im System. Was für Lehren kann man daraus ziehen für heute? Also gerade wenn man sich die Diskussion heute anguckt, wir reden über nie wieder. Wir haben politikwissenschaftliche und historische Seminare zu dem Thema. Und wenn man aber die Tür öffnet, auf die Straße schaut und sieht, dass Juden sich nicht mehr raustrauen, dass Davidsterne an ihre Häuser geschmiert werden. Was für eine Rolle kann Wissenschaft überhaupt spielen?
Was die Wissenschaft natürlich erstmal kann oder tun sollte, ist, dass sie Dinge erklärt, dass sie auch durchaus normativ Stellung nimmt. Ich denke, was wir können sollten, ist, dass wir in einer Situation, in der alle möglichen Seiten zur Vereinfachung neigen, die sprachliche Genauigkeit und das Differenzierungsvermögen zeigen, dass die Debatten im günstigsten Fall verbessern kann. Und da gibt es nun in der Wissenschaft die Gegentendenz, dass man meint, man müsse aktivistisch sein. Man muss sich also kurzschließen mit denen, die eben hier sehr entschieden Partei nehmen. Und das ist das Problem. Also im günstigsten Fall würde sich Wissenschaft eben sozusagen das Privileg, dass sie eine gewisse Distanz zu bestimmten Konflikten hat, zum Anlass nehmen, um Dinge verantwortungsvoller, reflektierter, informierter zu behandeln, als das notgedrungen im politischen Streit der Fall ist. Aber dann, würde ich sagen, ist schon viel gewonnen, wenn man genau und trennscharf kommuniziert. Aber das heißt eben auch, dass man dann, wenn israelbezogener Antisemitismus vorliegt, dieses Wort auch gebraucht und nicht in allgemeineren Ausdrücken wie Gewalt, Intoleranz und so weiter verschwinden lässt.
Herzlichen Dank, Bernd Ladwig, Professor an der FU Berlin. Bald ist es 55 Jahre her, dass die ersten Menschen den Mond betraten. Damals konnten nur Staaten die Weltraumfahrzeuge entwickeln. Heute wollen immer mehr Privatunternehmen mit dem All Geschäfte machen. Was die zunehmende Privatisierung in der Raumfahrt bedeutet und wie sich auch die internationale Konkurrenz im Weltall auswirkt, darüber hat Jennifer Stange für die Blätter geschrieben. Mit ihr spreche ich jetzt per Zoom. Hallo Jennifer.
Hallo.
Ja, die seit Jahren zunehmende Kommerzialisierung der Raumfahrt, die wird auch New Space genannt. Was bedeutet das genau?
New Space, das ist eigentlich eine Bewegung von Privatmenschen in den USA, die gesagt haben, Liebe USA, auch Privatleute sollten doch unabhängig von staatlichen Aufträgen in den Weltraum fliegen können, dort auch ihren wirtschaftlichen Interessen nachgehen dürfen und sozusagen auch ein Stück von diesem Kuchen haben dürfen. Es gab also sozusagen so eine Liberalisierung, wie wir sie vielleicht auch aus dem Gesundheitssektor kennen, dass man gesagt hat, okay, die Privaten dürfen rein, das ist jetzt im Weltraum also auch so. Und warum macht dann Staat das? Staat denkt, glaube ich, mit privaten Stakeholdern geht das Ganze ein bisschen schneller, flexibler. Privatfirmen können ja mehr Risiko eingehen, als jetzt das so eine Weltraumagentur könnte. Auch in Europa möchte man private Initiativen im Weltraum ermöglichen, private Satellitenunternehmen, die dort selbstständig, unabhängig von den Agenturen, ihr Geschäft machen können. Und man geht halt tatsächlich davon aus, dass das Ganze billiger ist, günstiger für den Staat.
Vor ein paar Wochen hat ja das erste Mal ein privates Unternehmen das wirklich geschafft, auf dem Mond zu landen und da so eine Sonde hin zu transportieren. Also es scheint ja zu funktionieren.
Es funktioniert, klar, wenn man Geld in was reinsteckt, dann funktioniert das immer. Es gibt auch Versuche von SpaceX, ein Raumschiff tatsächlich fahrbar und fahrtüchtig zu bekommen. Die ESA baut auch ihr eigenes Raumschiff. Private Unternehmen liefern dort zu. Es gibt auch ein deutsches Unternehmen, ein deutsches Start-up, das sich daran beteiligt, Raumfahrzeuge zu bauen. Und der Claim, der Slogan da ist dann immer, man möchte Raumfahrt demokratisieren.
Einer der ganz großen Privatunternehmer im Weltraum ist ja Elon Musk. Du hast ja gerade seine Firma SpaceX erwähnt. Dazu gehören ja auch die Starlink-Satelliten. Mehr als jeder zweite aktive Satellit im All gehört zu dieser Firma. Wie bewertest du den Einfluss von Elon Musk?
Der ist natürlich enorm, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass jeder größere Satellit, den wir hochschießen wollen würden, und dazu gehören auch die Galileo-Satelliten, die zum Teil bei OHB in der Garage stehen, die stehen bei Elon Musk Schlange, um mit dieser Falcon X-Rakete in den Orbit zu kommen. Das ist natürlich eine Riesenabhängigkeit. Genauso ist es für Astronauten der ESA und der NASA, die auch mit dem Gerät von Elon Musk ins Weltraum kommen. Und ganz massiv hat sich auch gezeigt, was für einen politischen Einfluss dieser Mensch über seine Unternehmen hat. Der hat einen Angriff auf die russische Flotte durch die Ukraine verhindert, indem er in den entsprechenden Bereichen Starlink nicht zur Verfügung gestellt hat. Also diese Terminals für die Ukraine nicht nutzbar gemacht hat. Das hat er gesagt. Und damit hat er natürlich geopolitisch massiv eingegriffen. Und das, obwohl die USA mittlerweile einen ganzen Haufen Geld dafür bezahlen, dass die Ukraine Starlink nutzen darf für diesen Verteidigungskrieg, den sie da führt. Das ist natürlich ein massiver Einfluss. Und die Frage, ob man das möchte, ist natürlich auch eine Frage von Unabhängigkeit von solchen Unternehmen. Es ist eine Frage von, möchte man Monopole im Weltraum? Und da sind sich, glaube ich, Linke und Kapitalisten sogar einig, dass man keine Monopole entstehen lassen will, dadurch, dass es eine massive Abhängigkeit dann von diesen entsprechenden Monopolen gibt. Elon Musk hat da gerade eine sehr gute Position, dort auch Preise, Bedingungen und so weiter zu diktieren und jenseits von Beschlüssen, die Staaten, Weltgemeinschaften auf einer politischen Ebene fällen, zu unterlaufen. Und das hat er nach eigener Aussage tatsächlich auch getan.
Das ist echt ein krasses Beispiel. Und das liegt aber auch daran, dass zum Beispiel die Europäer diese Entwicklung auch ein bisschen verschlafen haben, weil sie selber auch gar nicht so weit sind. Sind da überhaupt noch Europäer im Spiel bei diesem Wettbewerb im Weltall?
Wir sehen ja, dass der Wettlauf im All um Internet aus den niederen Erdumlaufbahnen, da streiten sich, glaube ich, gerade vor allen Dingen Elon Musk und Jeff Bezos, der nämlich genau dasselbe versucht zu liefern, nämlich Internet per Satellit. Und das ist etwas, wo eine technische Entwicklung wieder mal die gesellschaftliche Entwicklung überholt hat. Also bevor wir uns entscheiden, was wollen wir eigentlich alles über Satelliten geregelt haben oder eben nicht, Oder was wollen wir da oben oder was wollen wir nicht da oben? Wurden Fakten geschaffen durch eine Liberalisierung, mit der Europa erstmal gar nichts zu tun hatte, sondern die Gesetzesgrundlagen dafür, dass Elon Musk und Jeff Bezos das machen dürfen, wurden in den USA geschaffen, natürlich auch auf Grundlage bestimmter internationaler Verträge. Aber natürlich schaut man sich das erstmal an und überlegt, wie stehen wir jetzt eigentlich da? Und das Problem ist, dass eine unabhängige Kommunikation über Satellit in Europa nicht möglich ist. Und jetzt ist das immer abhängig auch von der globalen Wetterlage, wie problematisch man das einschätzt oder auch nicht. Also wir haben einmal den Faktor Russland, wo man sagt, man möchte da nicht mehr so gerne Joint Venture haben im Bereich Weltraum. Man hat Elon Musk. Und die Frage ist, möchte man von so einem Menschen abhängig sein? Die große Frage ist auch, was passiert nach den Wahlen in den USA? Und vor diesem Hintergrund scheint es auch vernünftig zu sagen, es braucht eine europäische Souveränität im Weltraum. Also auch wenn das so größenwahnsinnig klingt natürlich. Einmal hier sind natürlich Ländergrenzen, also jetzt mal ganz plakativ, dass die geschützt werden und dass man seine Infrastruktur schützen kann und dass man eine Versorgung sichern kann. Und sofern dieser Weltraum dafür immer wichtiger wird, dann ist eine europäische Souveränität in dem Bereich natürlich auch wichtig. Ich sage das mit einem gewissen Zögern, weil dieser Wettbewerb enorm Ressourcen verschlingen würde erstmal und man vielleicht eine gesellschaftliche Debatte auch darüber haben wollen würde, was wollen wir eigentlich wofür ausgeben? Also wenn wir uns die globale Wetterlage anschauen, dann ist eine europäische Souveränität im Weltraum scheinbar vonnöten, wenn man nicht auf unzuverlässige Personen, so würde ich es jetzt mal ausdrücken, angewiesen sein möchte.
Aber ganz konkret, da ist ja einiges an Verzögerung auch passiert bei der Entwicklung in Europa und das Geld ist ja auch gar nicht da. Ne? Also jetzt war die Rede von einem geplanten Weltraumbahnhof in der Nordsee, auch ein Versuch offenbar da ein bisschen autonomer zu werden. Wie steht es denn damit eigentlich? Da sollte doch auch schon jetzt in Betrieb gehen.
Also ich glaube, die massive Verzögerung, die auch dazu geführt hat, dass man so stark abhängig ist von Elon Musk. Die massive Verzögerung hat es gegeben bei dem Bau der Ariane 6, was der Nachfolger der Ariane 5 ist, die vom Weltraumbahnhof Französisch-Guyana starten, um von dort aus beispielsweise große Satelliten in den Orbit zu schießen. Das ist natürlich auch relativ peinlich für die ESA gewesen oder für die Europäer, dass es jahrelange Verzögerungen gegeben hat, bis die Ariane jetzt offensichtlich im Juni oder Juli startklar ist. Also das Jahr 2024 ist, glaube ich, für die Europäer das Jahr der Wahrheit. Zum einen soll die Ariane 6 jetzt erstmals starten. Zum anderen sollen hier innerhalb von Deutschland die Mikro-Launcher, also die kleineren Raketen, die ersten Testflüge absolvieren, die aus dem Wettbewerb des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt kommen. Und zum anderen möchte ein Konsortium erstmals ein Testraketen aus der Nordsee starten. Die sollen von einem Schiff ausgestartet werden. Da geht es auch um Mikro-Launcher. Und dass man nicht erst in Französisch-Guyana startet oder von anderen Bahnhöfen, die es hier gibt, sondern dass man direkt in Deutschland aus der Nordsee aus Raketen in den Weltraum startet. So, das soll alles dieses Jahr passieren und da sind wir erstmal gespannt.
2024, da schauen wir, wie weit wir sind. Aber mittelfristig will die NASA ja nicht nur zum Mond, sondern auch zum Mars. Auch der Tesla-Chef will bis 2050 eine Million Menschen auf den Mars schicken. Und die Begründung ist, wir müssen alternative Lebensmöglichkeiten suchen, wenn unser Planet, die alte Erde, nicht mehr funktionstüchtig ist. Ich finde, das hört sich an, als ob das eigentlich eher Science-Fiction wäre.
Ich glaube, es ist nicht Science-Fiction. Ich glaube, es gibt dazu tatsächlich reale Pläne. Ich glaube, die Rechnung geht nicht auf. Wenn wir tatsächlich, und davon redet ja Elon Musk gerne, Doomsday, wo hier uns alles um die Ohren fliegt, weil die Erde einfach verwüstet, weil wir sie einfach verbraucht haben, weil man hier überhaupt nicht mehr leben kann. Wenn das die Bedrohung ist Und Elon Musk sagt jetzt, er möchte 1 Million Menschen evakuieren. Erstens sind es relativ wenige, wenn man sich überlegt, wie viele Millionen wir hier sind. Also das Überleben aller ist schon mal nicht mit eingeplant. Ich weiß nicht, ob Elon Musk dann auch das Auswahlverfahren bestimmen möchte. Das möchte ich mir erstmal nicht ausmalen. Und Expertinnen und Experten sagen eigentlich, das matcht nicht. Wenn wir weiterhin so mit unserem Planeten, mit unseren Ressourcen umgehen, da wird er verbraucht sein, bevor alternative Planeten oder alternative Refugien im Weltraum funktionieren werden. Das heißt, wir haben eine Lücke zwischen Doomsday und dem Zeitpunkt, wo wir wirklich so weit sind, dass wir im Weltraum überlebensfähig sein könnten. Und das ist egal, wer darüber spricht. Es ist immer noch Spekulation. Aber es gibt zu sowas tatsächlich Untersuchungen und auch Erwägungen. Es gibt auch eine Soziologin, die berät die NASA, die sagt, wir sollten noch mal 100 Jahre warten und dann anfangen, den Weltraum zu besiedeln. Also sie sagt, der Mensch ist noch nicht weit genug, um tatsächlich vernünftig und gut im Weltraum zu leben. Und auch da geht es ja darum, dass wir noch mehr als hier auf der Erde gerade ressourcenschonend mit dem, was wir haben, umgehen müssen. Weil wir haben da oben nämlich noch weniger, als wir hier gerade haben. Es ist unglaublich kalt. Es ist lebensfeindlich. Es ist radioaktiv. Uns gehört nicht mal die Welt zum Atmen, wenn wir dort hochgehen. Weil die bringen wir mit oder müssen wir. Sie ist nicht einfach da. Also aus gesellschaftlichen oder soziologischen Gründen ist es schon ein wahnsinniger Act zu sagen, Doomsday und wir finden uns dann da oben wieder. Aber tatsächlich ist es wohl auch aus technischen Erwägungen eine extrem riskante Spekulation, mit der Elon Musk aber nicht alleine ist, sondern Jeff Bezos sagt, es wäre unnütz, unnötig, aussichtslos, die Ressourcen hier auf der Erde zu schonen, weil wir als Mensch das nicht können. Weil es eine menschliche Komponente wäre, weiterzustreben, fortkommen zu wollen. Deshalb sollten wir uns darauf einstellen, dass wir die Ressourcen im Weltall sowieso brauchen. Und wir sollten uns darauf einstellen, dass wir unseren Planeten weiterhin zerstören und der irgendwann in Schutt und Asche liegt. Und das finde ich eigentlich krass und das ist ein brutaler Irrationalismus meiner Meinung nach, der vor allem Abenteuerlust und Gier und vielleicht auch tatsächlich so eine unbestimmte Angst vor dem Ende der Welt vielleicht ist. Aber es ist trotzdem wahnwitzig.
Also der Kampf ums Weltall ist voll entbrannt und gleichzeitig hat man das Gefühl, es ist noch Neuland.
Ich bin natürlich immer Science-Fiction-Fan gewesen. Also von Douglas Adams bis Stanislaw Lem, da beschäftigen sich alle eigentlich mit Gesellschaft und oder diesen ganzen Fragen. Wie wollen wir im Weltraum leben? Wie soll das aussehen? Was für eine bessere Gesellschaft soll da eigentlich entstehen? Und ich glaube, dass es ganz dringend notwendig wäre, gesellschaftliche und ethische Fragen damit reinzuholen. Bevor wir jetzt alle wieder losrammeln und irgendwo unsere Fahne reinstecken und sagen, hier ist niemand, das gehört niemandem, das gehört jetzt mir und ich nehme mir alle die Rohstoffe. Also bevor wir jetzt einfach die Fehler des Kolonialismus wiederholen oder die New Frontier Bewegung in den USA, ist es dann, dass man immer so tut, als wäre Weltraum ein weißes Blatt Papier. Und bevor wir wieder dieselben Fehler machen, würde ich doch denken, es wäre sinnvoll, sich über ein paar Fragen vorher zu verständigen. Also sobald wir dort hochgehen, Eigentumsfragen. Wem gehört eigentlich was? Wem gehören die Ressourcen? Wer profitiert davon? Sobald irgendjemand dort oben eine Bohrmaschine in die Hand nimmt, geht es um menschenrechtliche und arbeitsrechtliche Fragen. Das klingt natürlich jetzt alles auch wahnwitzig auf eine Art. Aber das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen.
Herzlichen Dank, Jennifer Stange, für das interessante Gespräch über den Weltraum und wie wir damit besser umgehen. Schulkinder sind in Deutschland aktuell nicht zu beneiden. Ihre Klassen sind überfüllt, Unterricht fällt aus, die Gebäude sind marode, das Niveau sinkt und immer mehr Eltern schicken ihre Kinder dann auf Privatschulen, in der Hoffnung, dass es dort besser ist. Über die Schulmisere spreche ich jetzt mit Tim Engartner. Er ist Professor für Sozialwissenschaften an der Uni Köln und hat mit Michael Schedelig, Politikwissenschaftler an der Uni Frankfurt, in den Blättern darüber geschrieben. Hallo Tim.
Hallo.
Euer Artikel heißt ja Flucht in die Privatschulen. Die Zahl der Privatschülerinnen hat sich in den letzten 30 Jahren beinahe verdoppelt. Heute besucht fast jeder 10. Schüler eine Privatschule. Das ist ja aber ein Trend, der schon lange anhält. Wie konnte es denn dazu kommen?
Na, wie bei vielen Privatisierungen im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge ist doch hier zunächst mal das eklatante Versagen von staatlicher Seite zu nennen. Eine chronische Unterfinanzierung der Schulen auf kommunaler Ebene, undichte Fenster, verschimmelte Wände, defekte Heizungen, verschmutzte Toiletten. An vielen staatlichen Schulen hierzulande herrschen halt unhaltbare Zustände. Auch mittlerweile 45,6 Milliarden Euro wird der Sanierungsschau an deutschen Schulen im aktuellen KfW-Kommunalpanel geschätzt. Und das lässt erkennen, in welch einem miserablen Zustand das bundesdeutsche staatliche Schulsystem sich befindet, was die Infrastruktur angeht, was den Lehrkräftemangel angeht, aber auch was die Garantie von Unterricht angeht. Das ist natürlich ein fruchtbarer Boden, auf den da die privaten Bildungsangebote fallen. Du hast schon gesagt, jedes 10. Kind besucht mittlerweile eine Privatschule. Das sind nicht immer so klangvolle Internate wie Schloss Salem oder Schloss Torgelow. Aber International Schools, Eliteschulen für Sport, Musik und Kunst sowie Berufsförder- und Waldorfschulen, die Formschulen, die Swiss International School, die mittlerweile in 7 deutschen Städten tätig ist. Also es gibt eine ganze Reihe von Privatschulen mittlerweile mit sehr unterschiedlichen Ausrichtungen. Auch die konfessionsgebundenen werden ja manchmal darunter subsumiert. Fakt ist jedenfalls, dass sich die Eltern vermeintlich bessere Zeiten im Klassenzimmer der Privatschulen versprechen. Und ja, es wird das kompensiert, was von staatlicher Seite nicht gewährleistet wird. Und das ist in einer Bildungsrepublik Deutschland, die Kanzlerin Merkel, Ex-Kanzlerin Merkel im Jahre 2015 proklamiert hat, ein sehr bedauerlicher Zustand.
Und die PISA-Studie 2001, der große PISA-Schock, hat das Ganze dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen befördert. Oder wie siehst du da den Einfluss von diesen PISA-Erhebungen?
Ja, da hast du natürlich vollkommen recht, wenn man jetzt knapp 25 Jahre zurückgeht und den PISA-Schock zum Ausgangspunkt des Privatschulbooms nimmt, da muss man feststellen, dass in der Tat viele Eltern alarmiert waren, dem deutschen Schulsystem ein katastrophales Zeugnis ausgestellt worden ist. Wir haben mittlerweile 50.000 Kinder und Jugendliche, die die Schule verlassen, ohne lesen und schreiben zu können. Das war damals noch nicht ganz so gravierend, 2001, aber auch da hat sich schon festgesetzt im kollektiven Bewusstsein der bildungsbürgerlichen Eliten, dass wir ein Problem mit dem staatlichen Schulsystem haben. Es gab dann die skandalträchtigen Vorfälle an der Berliner Rütli-Schule. Es gab die große Debatte um die Frage, ob die letzten jüngsten PISA-Befunde auch der wachsenden Migration zuzuschreiben sind. Und dann kommt ja kaum eine Tageszeitungsausgabe aus, ohne darauf hinzuweisen, dass wieder ein Schulneubau nicht fertig wird, dass es wieder irgendwo in eine Schule reingeregnet hat, dass wieder an einer Schule kein Schwimm- oder Turnunterricht angeboten werden kann, weil die Sporthallen und Schwimmbäder nicht funktionieren. Und all das kumuliert sich dann in dem Wunsch, der immerhin von 40% der Eltern in Deutschland geteilt wird, das Kind doch in eine Privatschule zu schicken.
Man verspricht sich ja eine Menge, aber sind denn Privatschulen wirklich die besseren Schulen?
Ja, also zunächst mal muss man sagen, dass die Privatschulen mit ihren sehr elaborierten Angeboten, sehr adressatengerechten Angeboten, ausgeklügelten pädagogischen Konzepten schon vieles, ich will nicht sagen alles, richtig machen. Bilingualer Sachfachunterricht etwa, ein großes Thema für alle, die sich mit Bildungsfragen befassen, sind dort schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten, kann man fast sagen, von Native Speakers, von Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern im Angebot. Es gibt Theaterkurse, es gibt schuleigene Gärten, es gibt Turnhallen, die den Namen Turnhalle auch verdienen. Es gibt Sportanlagen, die kooperieren mit örtlichen Fußball- und Tennisvereinen oder Hockeyclubs. Also vieles, das, was man sich wünschen könnte für die bestmöglichen Schulen in Deutschland, wird dort eingelöst. Von daher kann man sagen, es sind die besseren Schulen, wenn man jetzt auf die Ausstattungsmerkmale schaut. Gleichwohl muss man feststellen, dass es nicht die besseren Schulen sind. Klaus Klemm hat da für die Friedrich-Ebert-Stiftung eine groß angelegte Studie 2018 vorgelegt. Wenn man die sozioökonomischen Statusmerkmale der Kinder und Jugendlichen, die beschult werden, herausrechnet, sind Privatschulen keineswegs die besseren Schulen. Vielmehr ist es so, dass Eltern die Schulbiografie ihrer Kinder zunehmend als soziales Distinktionsmerkmal begreifen, dass sie in besonderer Weise darauf hoffen, dass sich Kinder und Jugendliche dann eben in bestimmte soziale Netzwerke aufgenommen werden, die ihnen dann eine hoffnungsvolle Bildungs- oder auch Berufslaufbahn münden lassen.
Aber faktisch ist es nicht so, dass die Kinder, die dort auf die Schulen gehen, bessere Noten haben oder besser abschneiden bei den Tests.
So ist es, wenn man das über alle Privatschulen hinweg sich anschaut, ist das Leistungsniveau nicht anders als an staatlichen Regelschulen. Gleichwohl gibt es natürlich Privatschulen, nehmen wir etwa Schloss Salem oder Schloss Torgelow, die aufgrund ihrer erlesenen Schülerschaft zu überdurchschnittlichen Leistungen bei den Abschlussprüfungen kommen. Aber es gibt
aber
ja
auch daran liegt, dass der Hintergrund der Schüler natürlich auch anders ist.
Genau, die sozioökonomischen Statusmerkmale des Elternhauses sind andere. Mehr als dreimal so hoch ist der Anteil bei Privatschülerinnen und Privatschülern in Richtung Elternhaus, was die Abiturquoten angeht, der Eltern. Und da wird also auch viel Geld in die Hand genommen, bis hin zu verpflichtender Nachhilfe am Nachmittag, um die Kinder dann bestmöglich auf den vermeintlich globalisierten Arbeitsmarkt vorzubereiten.
Ein wichtiger Faktor, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, sind ja die Lehrkräfte selber. Das habt ihr ja auch geschrieben, dass im Grunde steht und fällt alles mit den Lehrkräften. Und dann ist es eigentlich egal, ob ich mein Kind auf eine private oder auf eine öffentliche Schule schicke, weil es kommt darauf an, ob mein Kind auf eine engagierte Lehrkraft trifft.
Ja, auf jeden Fall. Also es kommt tatsächlich auf die Lehrkraft an. Und die werden im staatlichen Regelschulsystem im Beamtenstatus, mittlerweile wird in allen 16 Bundesländern geführt, die werden für gewöhnlich an staatlichen Hochschulen bestmöglich ausgebildet, wohingegen der Anteil der Quer- und Seiteneinsteigenden an den Privatschulen schon jetzt extrem hoch ist. Die Beschäftigungsbedingungen sind für Lehrkräfte an staatlichen Schulen weitaus besser als an Privatschulen. Aber man muss auch anführen, dass der Krankenstand von Lehrkräften an staatlichen Regelschulen extrem hoch ist. Für Berlin liegen da Zahlen vor. Er liegt bei 32 Krankheitstagen pro Jahr außerhalb der 12 unterrichtsfreien Wochen. Und das ist natürlich ein Einfallstor für Unterrichtsausfall. Und auch dem beugen Privatschulen mit einer besseren Personaldecke vor und mit kleineren Lehr- und Lerngruppen. Also wenn man dann eine Relation von 1 zu 15 hat zwischen Lehrkraft auf der einen Seite und Lernenden auf der anderen Seite, ist das einfach eine andere Lernatmosphäre, als wenn man bis zu 32 oder 34 Schülerinnen und Schülern an nordrhein-westfälischen Hauptschulen hat.
Das heißt, das Umfeld ist möglicherweise ein bisschen solider, weil einfach eine Personaldecke besser ist. Die Lehrkräfte werden aber schlechter bezahlt an den Privatschulen. Und interessant ist ja der Aspekt, den du eben jetzt mehrfach so im Halbsatz gesagt hast, die Eltern wissend, dass sie möglicherweise ihren Kindern gar keine bessere Bildung geben, sich trotzdem für die Privatschulen entscheiden und sehr viel Geld auch bezahlen, bis zu 2000 Euro im Jahr oder auch mehr, um sozusagen die Eintrittskarte für ihre Kinder zu schaffen in eine andere Welt, in die Welt der erfolgreichen Gleichgesinnten.
Ja, bildungsambitionierte Eltern haben ausweislich aller sozioökonomischen Daten recht mit der Annahme, dass sie den gesellschaftlichen Abstieg zu befürchten haben, wenn sie der Mittelschicht angehören. Und die Mittelschicht im Wettlauf gegen die nach unten fahrende Rolltreppe, der Vergleich oder das Bild, was dann Oliver Nachtwey bemüht hat, versucht eben den Status zumindest der Kinder zu sichern und das eben auch mit Investitionen in deren Bildungsabschlüsse. Das hat es in den USA und in Chile im neoliberalen Praxislabor sozusagen schon immer gegeben. Jetzt greift es aber auch in Deutschland Platz, und zwar zwischen Flensburg und Passau, genauso wie zwischen Frankfurt an der Oder und Aachen, also im gesamten Bundesgebiet, weil Eltern den Eindruck gewinnen, wir müssen unseren Kindern bestmögliche Startchancen für das Leben außerhalb der Schultore gewähren. Und natürlich ist eine Schulwahl durchaus ein Präjudiz für die spätere akademische Laufbahn.
Ich möchte mal kurz auf das Geld zurückkommen. Also ich habe das ja eben gesagt, durchschnittlich 2000 Euro im Jahr. Also das heißt, einzelne Schulen nehmen sogar 2.000, 3.000 Euro im Monat. Dabei dürfte das Geld in Deutschland zumindest keine Rolle spielen. Laut Grundgesetz ist es gar nicht erlaubt, Schulen zu gründen, die zu so einer sozialen Spaltung führen oder die dazu führen, dass die Leute sich da gar nicht erst bewerben können. Wie ist es denn in der Realität?
Ja, du hast vollkommen recht. Also laut Grundgesetz, ausweislich Artikel 7 Absatz 4 Satz 3, gibt es ein sogenanntes Sonderungsverbot. Das heißt, die Besitzverhältnisse der Eltern oder die Eigentumsverhältnisse der Eltern dürfen keine Rolle spielen bei der Frage des Schulzugangs. Und das umgehen viele Privatschulen, indem sie Möglichkeiten gewähren, über Stipendien auch einkommensunabhängig an der Schule angenommen zu werden. Aber die Herausbildung von Eliteschulen ist schon längst geschehen. Kinder aus einkommensschwächeren Haushalten werden durch die erhobenen Schulgelder effektiv vom Besuch einer Privatschule ausgeschlossen. Das ist ein bisschen so wie damals, als es die Studiengebühren gab. Die haben zwar die 500 Euro, die da pro Semester erhoben wurden, haben jetzt keinen gravierenden selektiven Effekt auf der operativen Ebene gehabt, aber haben natürlich einen Abschreckungseffekt. Also es ist ein harter Grat und nicht selten wird Privatschulen auch auf dem Rechtsweg bescheinigt, dass sie dem Sonderungsverbot zuwiderlaufen mit ihren Geschäftspraktiken. Es gab auch schon Privatschulen, die geschlossen werden mussten, weil sie diese Verstöße nicht ausräumen konnten oder wollten. Und das ist aber eher die Ausnahme denn die Regel, weil es die meisten Privatschulen mittlerweile schaffen, auch durch große Konsortien, die zumeist dahinterstehen, also internationale Kapitalgesellschaften, die es dann schaffen, die Buchstaben des Gesetzes zu ihren Gunsten auszudeuten.
Aber trotzdem ist es ja so, dass das Schulgeld, was da bezahlt wird, gar nicht ausreicht, um die Schulen zu finanzieren. Und wir Steuerzahler und Steuerzahlerinnen zahlen ja, wenn du gesagt hast, 80% wird vom Staat finanziert, zahlen ja letztlich die sogenannten Privatschulen. Wir machen uns ja auch was vor, wenn wir sagen, das ist die Schule der Reichen, weil wir das ja mitfinanzieren, dieses System.
Ja, der formal korrekte Begriff ist auch der Ersatzschulen. Das heißt, diese Schulen ersetzen das staatliche Regelschulsystem punktuell. Und deswegen sehen es die Bundesländer veranlasst, diese Schulen zu subventionieren, zu finanzieren, grundständig zu finanzieren. Bei den konfessionsgebundenen Schulen ist es ja noch sehr viel weitreichender, was Vater Staat dort leistet, weil man davon ausgeht, dass auch diese Ersatzschulen, wir reden nicht von den privaten Ergänzungsschulen, aber von den Ersatzschulen, dass die in der Lage sind, die Angebote in einer vielfältigen Trägerlandschaft der Schulen oder zu ergänzen. Und das lässt den Staat in die Kassen greifen und die Finanzmittel locker werden.
Was braucht es denn, um staatliche Schulen wieder attraktiver zu machen? Oder ist das überhaupt gar nicht nötig?
Man darf davon ausgehen, dass Privatschulen nicht den erwünschten Bildungsschub für die sogenannte Bildungsrepublik Deutschland bringen werden. Und deswegen müssen wir mehr in das staatliche Regelschulsystem investieren. Die Kommunen müssen darauf verpflichtet werden, endlich architektonisch, technisch und pädagogisch ansprechende Schulum- und Schulneubauten für ein flächendeckendes Ganztagsangebot zu realisieren. Gleichzeitig müssen die für das Lehrpersonal verantwortlichen Bundesländer mit einer Verbesserung des Personalschlüssels dafür Sorge tragen, dass allen Kindern unabhängig von ihrer sozialen Herkunft der Zugang zu einem leistungsstarken und chancengerechten Bildungssystem geboten wird. Wir müssen die Bildungsausgaben erhöhen. Wir liegen immer noch bei den Investitionen unterhalb des OECD-Durchschnitts. Das ist für eine Bildungsrepublik Deutschland, die sich anschickt, Bildungspolitik auch als präventive Sozialpolitik zu begreifen, nicht würdig. Und deswegen können wir mit einem Festhalten an der schwarzen Null keinen Bildungsstaat machen. Es braucht mehr Geld und bessere Strukturen.
So, das war es auch schon wieder. Ich hoffe, diese Interviews haben euch alle neugierig auf das Heft gemacht. Tessa und Steffen, ihr steckt schon mitten in den Vorbereitungen für das Mai-Heft, oder?
Genau. Ja, und auch da haben wir wieder ein sehr internationales Heft vorbereitet. Es wird auf jeden Fall um Argentinien gehen, um Haiti und auch um die Unterwanderung der Justiz durch rechte und rechtsextreme Schöffen, also ehrenamtliche RichterInnen, die hier in Deutschland in der Justiz mitwirken. Genau.
Ja, international, da kann ich anschließen. Wir werden natürlich nochmal eine längere Analyse zum Ukraine-Krieg haben von Wolfgang Zellner, dem Friedensforscher. Und wir werden als Premiere einen Text des Vorsitzenden der österreichischen Sozialdemokratie, Andreas Babler, haben zu progressiver Wirtschaftspolitik.
Sehr spannend klingt das wieder. Aber wir haben jetzt erstmal genug zu tun, das Aprilheft durchzuarbeiten. Das müsste ja in euren Briefkästen inzwischen liegen. Und dann bleibt mir bis dahin erstmal, euch eine gute Lektüre zu wünschen. Und ich danke euch nochmal sehr herzlich, Tessa und Steffen, dass ihr mitgemacht habt bei diesem Podcast.
Danke dir.
Danke dir und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.